Servus Gute Küche, der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land. Dieses Mal mit Mediziner Hans Gasperl.
Gesundheit und Genuss gehören zusammen. Ich stehe da vor einem hohen Kulturgut Österreichs, dem Wiener Stephansdom, und Sie werden es nicht glauben. Neben mir steht der Imker des Stephansdoms, der Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin ist. Und es ist mir so eine Freude, dass wir da hinauf dürfen und hinein dürfen und sprechen können über die Eigenheiten der Bienen bzw. über das Geschehen oder wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass im Stephansdom Bienenvölker vorhanden sind. Gregor, wie hat sich das Ganze entwickelt?
Das war eine Idee im Rahmen eines Vereinsabends. Ich bin in einem Bienenverein tätig und habe gemeinsam mit meinem Imkerkollegen und Freund, der Peter Stich, der ist auch langjähriger Imker, und da haben wir die Idee geboren, wie wäre das eigentlich, wenn wir am Stephansdom Bienen halten würden. Und haben dann also über mehrere Versuche und mehrere Kanäle Kontakt aufgenommen mit der Dombauhütte, die da verantwortlich ist. Und die Dombauhütte war dem Projekt eigentlich sehr offen gegenüber. Und wir sind dann inzwischen 2 Jahren, sind wir dann mit Pomp und Glorie sind wir in den Stephansdom eingezogen.
Also deine Fachausbildung ist Mediziner.
Ja.
Und die Freude an der Medizin, die sieht man da eh an, aber die Freude an den Bienen, wann hat sich die entwickelt? Wie ist das entstanden?
Naja, die Freude, es war zunächst einmal Interesse an den Bienen. Und die hat sich dann immer weiter entwickelt, mehr zu einer Freude. Das ist jetzt schon sehr lange her. Also wir reden hier vom 20. Jahrhundert, ja, Ende des 20. Jahrhunderts. Nur habe ich damals nicht die Möglichkeit gehabt, Bienen zu halten, weil die Haltung von Bienen in der Stadt damals noch sehr ungewöhnlich war. Gell?
Ja.
Aber das ist immer mehr und mehr und populärer geworden, sodass Bienen in der Stadt jetzt nichts mehr ganz Exotisches sind. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit gehabt, selber in der Stadt selber eigene Bienen zu haben.
Ja, es gibt ja ein Gardening in den Städten
herinnen. Genau.
Und es werden die Grünflächen immer mehr und wahrscheinlich auch die Blumen immer mehr. Weil die Bienen brauchen natürlich irgendwelche Zielpunkte, wo sie die entsprechende Nahrung bzw. die Tracht, wie der Imker sagt, sich holen können.
Ja, genau.
Und die Bienen sind ja seit Menschengedenken, muss man sagen, unsere Begleiter.
Ja.
Früher waren sie in einem Baumstamm drinnen.
Genau.
Später haben die Menschen den Baumstamm nachgeholt. Und so sind sie jetzt in einem Stock im Stephansdom. Und da wollen wir bitte hinschauen.
Gehen wir hinüber.
Ja. Und wo, in welchem Bereich sind die jetzt da?
Die Bienen oder die Bienenstöcke, die stehen am sogenannten Bläserchor. Der Bläserchor ist zwischen den 2 Türmen, die das Haupttor begrenzen.
Ja.
Und über dem Haupttor eigentlich ist dann dieser Bläserchor. Und da haben wir unsere Bienenstöcke stehen. Das ist eigentlich, so groß der Stephansdom ist, der einzige Platz, wo die Bienen Platz haben, muss man sagen.
Ja, es ist natürlich faszinierend, in so einem Gebäude 1, 2 oder mehrere Kästen, wo wieder tausende Bewohner drin sind, die da den Honig produzieren und da fleißig sind. Und was mich als Radiästhet schon auch fasziniert, das ist eben die Position über dem Eingangstor.
Aha.
Weil das immer wieder Bereiche sind, die radiästhetisch ganz besonders interessant sind.
Okay.
Und wenn wir da jetzt hinaufschauen,
da
oben sind die 2 Türme.
Genau. Und zwischen den 2 Türmen, da sieht man so eine Verbindung, und dahinter, das sieht man jetzt von unten nicht, ist so eine Art Terrasse, ein Balkon.
Ja.
Und auf dem haben wir die Möglichkeit bekommen, die Bienen eben aufstellen zu können. Gell?
Ja, bitte, dann gehen wir hinein und du führst uns durch den Dom, wo wir dann zur entsprechenden Stelle kommen, wo wir die Bienen beobachten können, beziehungsweise wo wir über die Geheimnisse der Produkte der Bienen sprechen, weil es ist ja nicht nur Genuss- und Nahrungsmittel, es ist ja auch ein Heilmittel.
Ja.
Und du betreibst ja auch Therapie mit Produkten der Bienen, wenn man so sagen kann, von der Luft angefangen bis natürlich zum Honig selbst.
Jetzt müssen wir ein bisschen natürlich ruhiger sein im Ton.
Ja, wenn man denkt, dass früher in Klöstern oder bei den Bauern die Bienen ganz ein hohes Gut waren, die Klöster haben es gebraucht, damit sie Wachs haben für die Kerzen, die natürlich für die Kirche notwendig waren und natürlich auch als Nahrungsmittel. Und wenn wir jetzt da in so geheimnisvollen Gewölben herum sind, wenn man denkt, da im Dachboden des Stephansdoms, dann macht es einen irgendwie ganz, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, würdig oder erwartungsvoll, dass wir jetzt schauen, wo da die Bienen sind, die hier Dienst machen.
Ja, die Bienen, also wir sind jetzt hier am Dachboden, der hat aber mehrere Etagen, der Dachboden, der ist ja sehr, das Dach des Stephansdoms ist ja sehr hoch. Und wir gehen jetzt von der unteren Ebene, gehen wir jetzt eine Ebene noch rauf und auf dieser Ebene dann haben wir eben den Bläserchor, wo wir dann die Bienen sehen werden, gell?
Ja.
Genau. Jetzt gehen wir da eine steile Stahltreppe rauf. Der Dachboden ist ja jetzt aus Stahl ja gemacht. Das war früher Holz, ist abgebrannt im Krieg.
Ja.
Und danach hat man sich entschlossen, das wieder mit Stahl aufzubauen.
Ja, und dieser Honig, der jetzt von diesen Bienen da geliefert wird, hat der eine besondere, unter Anführungszeichen, geschäftliche Bedeutung? Oder ist er einfach die Freude am Ende des Produkts der Bienenarbeit?
Also es ist die größte Freude sind natürlich die Bienen und der Standort, muss man sagen. Der Standort wäre jetzt für einen klassischen Erwerbsimker, das heißt, der auf Honigertrag aus ist, ein schlechter, ja, weil wir natürlich hier nie die Mengen Honig ernten, die man im klassischen Bienenimkerei erwirtschaften kann. Der Zugang ist sehr mühsam, hat keine direkte Zufahrt. Das heißt, es ist eigentlich mehr Spaß an der Freude und der Ertrag steht nicht im Vordergrund.
Ja, aber trotzdem, das Endprodukt ist der Honig und der Honig, und über den wollen wir uns ja unterhalten, als Genussmittel, als Heilmittel, nicht? Und wo siehst du jetzt einmal von vornherein die Heilkraft des Honigs?
Ja, der Honig ist sehr kohlenhydratreich, hat sehr viele Zucker, verschiedene Zucker. Und deswegen ist es diätisch schon mal sehr gut, also im Vergleich zum normalen Haushaltszucker, den wir kennen, also das Lebensmittel. Aber es gibt auch andere Anwendungen des Honigs. Es gibt eine Honigmassage zum Beispiel natürlich. Honig ist in sehr vielen Kosmetikern zum Beispiel auch drin. Also das sind alles Dinge, die man mit Honig, mit dem Lebensmittel Honig eigentlich alles machen kann.
Naja, der Honig hat ja auch verschiedene Qualitätsbegriffe, wo man das so bezeichnen kann.
Genau.
Das ist ein Blütenhonig, das ist ein Waldhonig, wobei ja das Entstehen schon ganz ein anderes ist, nicht? Wie der Blütenhonig entsteht, beziehungsweise wie ein Waldhonig entsteht.
Genau, also man kann einen Blütenhonig machen, beziehungsweise man kann ja selektiv einen Trachthonig machen. Also wir kennen das ja alle von den verschiedenen Honigsorten, die es gibt. Es gibt einen Löwenzahnhonig, es gibt einen Rapshonig, es gibt einen Kastanienhonig. Das heißt, da werden Bienen selektiv einfach zu einem Blütenfeld hingestellt und dort wird dann dieser Nektar, der dann letztendlich ja Honig wird, gesammelt und wird dann sortenrein verkauft. Und ein Blütenhonig ist ein Mischhonig aus verschiedensten Blüten.
Und der Waldhonig,
und der Waldhonig
ist ja immer der Begriff.
Der Waldhonig,
man redet davon, ist der aber Waldhonig die wenigsten so können sich was vorstellen, was ein Waldhonig ist.
Der Waldhonig ist insofern interessant, dass es der Waldhonig eigentlich kein Honig ist, der aus dem Nektar von Blüten stammt, sondern das ist eine Symbiose zwischen den Blattläusen und den Bienen. Also die Blattläuse.
Zusammenarbeiter, ganz interessant.
Genau, die Blattläuse sondern ja ein zuckerhaltiges Sekret ab. Und dieses Sekret nehmen sich die Bienen und machen dann daraus den Honig.
Bleiben wir bei der Qualität des Honigs. Ja. Wir haben schon gesagt, es sind verschiedene Zucker drinnen, es sind verschiedene Produkte drinnen. Kann man jetzt sagen, der Honig ist für bestimmte Menschen günstiger oder zu dem man empfehlen kann, weil er einen Husten hat oder weil er Beschwerden im Verdauungstrakt hat, mhm, oder wie kann ich da einen Tipp abgeben?
Also beim Honig, erst einmal als Lebensmittel ist es so, wenn wir jetzt den Waldhonig, von dem haben wir gesprochen, der Waldhonig ist eigentlich ein sehr, ich sage mal, ein sehr einseitiger Honig. Das heißt, der ist dem Zucker, dem Haushaltszucker eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ja? Hingegen andere Honige haben verschiedene Zuckerarten, sodass die Zuckerspitze im Körper, wenn man jetzt Honig zu sich nimmt, bei dem Waldhonig sehr schnell und sehr stark ansteigt, so wie beim klassischen Zucker. Hingegen bei anderen Honigarten ist das nicht so. Da verteilt sich diese Zuckerspitze eigentlich eher in so eine flache Kurve und dadurch ist es diätisch eigentlich günstiger.
Ja, ist das eine ein Traubenzucker, der schnell hineingeht? Und das andere, Fruchtzucker?
Ja,
oder?
Also es ist
eine Mischkulanz.
Das ist eine Mischkulanz, Maltose, Dextrose, genau ist drin zum Beispiel. Ja. Aber auch längerkettige Zucker und die machen dann, die brauchen eine Zeit lang, bis sie aufgespalten sind. Und diese Zeit, die es braucht, macht einfach die Zuckerbelastung im Körper geringer.
Also je langsamer er aufgearbeitet wird oder aufgeschlossen wird, desto idealer ist es. Jedenfalls ist ein herrliches Butterbrot mit einem Honig drauf, immer ein Genussmittel.
Das ist sehr gut, ja, nicht? Genau.
Aber Honig hat man ja eben verwendet, was ich zuerst schon angedeutet habe, weil man ein Wachs braucht hat in den Klöstern.
Ja.
Dann haben die natürlich den Honig als Nahrungsmittel bzw. für die Pfefferkuchen verwandt.
Ja.
Wobei ja der Begriff Pfefferkuchen für mich so interessant ist, weil früher alles, was Gewürze waren, die von auswärts geliefert worden sind, aus dem Orient, das war Pfefferkuchen.
Okay,
darum war der Lebkuchen Pfefferkuchen.
Okay.
Und dann haben sie in die Klöster natürlich auch noch Met gemacht. Das ist ja auch ein Produkt vom Honig.
Genau, der Met ist ein Honigwein. Ja, das heißt, so wie beim normalen Wein der Zucker von den Trauben ja kommt und dieser Zucker vergoren wird zu Alkohol, so ist beim Met stammt der Zucker vom Honig. Ja, und der wird vergoren und so kann man den Met dann herstellen, indem man einen Honig nimmt. Ja, man nimmt einen gewissen Anteil Wasser, das vermengt man und lässt es dann gern.
Ja, da schaut schon ein schönes Tor herüber und da gehen wir jetzt hinaus und können einmal einen Blick über den Stephansplatz und über Wien machen.
Genau. Ja.
Was ist das da hinten, die Michaelerkirche oder was schaut dort vor?
Das ist die Peterskirche.
Ja.
Ja, das da ganz hinten ist das gotische, neogotische ist das Rathaus zum Beispiel. Ja, oder auch neogotisch da hinten die Votivkirche.
Na, und da sind wir jetzt in der Gegend, wo die Bienen zu Hause sind.
Ja, das
sind.
Ist unser Bienenlager sozusagen, das sind leere Kisten.
Ja, weil, wir haben schon gerade gedacht,
Achtung,
ein mächtiger Betrieb
genau,
ist.
Genau, ja. Okay. Der Betrieb ist jetzt da drüben, das hat einen Grund, weil die Sonne so wandert und wir da hinten haben am meisten Sonne.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, dieses Jahr Bienen von da darüber zu verfrachten, weil wir da einfach mehr Sonne haben und das tut den Bienen gut.
Naja, freilich, die Bienen, weil du gerade sagst, mehr Sonne haben. Es ist ja schon eine großartig die Klimatisation von so einem Bienenstock.
Genau, die Klimatisierung, das ist wirklich ein extrem ausgeklügeltes System, nämlich seitens der Bienen, muss man sagen. Ne? Die haben das ja schon Millionen Jahre vor uns sehr gut gemacht, also die brauchen nicht uns dazu. Und die klimatisieren den Bienenstock so, dass es da drin für die Brut vor allem 35 Grad hat.
Die ist erforderlich, dass das Ganze
ist erforderlich, dass die Brut
entsprechend
gedeiht.
Abläuft.
Genau. Ja.
Ja. Und dann, was liefern jetzt die Bienen an? Da sind gerade welche rein, die ganze Bäckchen mitgehabt haben. Was ist das Gelbe? Erzähl uns einmal.
Da sieht man, wenn die Bienen ankommen, oder manche Bienen, die ankommen, haben hinten an den Hinterfüßen einfach Pollen, die haben unterschiedlichste Farben, Im Moment habe ich vorher schon geschaut, ist es eher gelb und rot, Die kommen dann an und die tragen Pollen ein und Pollen sind für Bienen eine Eiweißquelle, Und brauchen sie vor allem zur Herstellung der Brut und sie lagern aber auch, so wie den Honig auch, Pollen auch ein. Ja, als Vorrat. Also auch die Bienen machen sich einen Pollenvorrat und das ist ihre Eiweißquelle.
Also wenn jetzt da die Brut drinnen ist, dann verwenden die das, was sie als Vorrat hineingegeben haben.
Genau, ja. Also wenn Bienen Pollen einfliegen, dann ist das immer ein gutes Zeichen, dass es eine Brut gibt drinnen.
Ja.
Und wenn es
Brut, also der Pollenflug ist geradezu der Hinweis, dass
genau,
eine Brut
genau.
im Gange wenn, ist oder dass...
Genau. Und wenn es Brut gibt, gibt es eine Königin auch.
Ja.
Also das sind die Schlüsse, die man dann daraus ziehen kann.
Ja, apropos Königin, das ist ja auch ein Geheimnis. So viele Bienen und eine wird Königin.
Genau.
Wer sortiert das aus? Wie geht das?
Wer sortiert das aus? Also eigentlich die Bienen. Die Bienen sind, obwohl sie eine Königin haben, sehr demokratisch. Gell? Wenn die Bienen den Eindruck haben, die Königin passt nicht mehr, sie ist zu alt, legt zu wenig Eier, dann beginnen die Bienen aus einem Ei, das die Königin gelegt hat, oder aus mehreren, eine neue Königin zu ziehen. Und das machen die. Also die Königin heißt in der Imkersprache die Weisel. Und dann ziehen die Bienen sogenannte Weiselzellen heran. Und aus so einer Weiselzelle schlüpft nach 16 Tagen eine neue Königin.
Ja, und zwei Königinnen im Stock, das wird es nicht aushalten.
Zwei Königinnen, das hat in der Geschichte nicht funktioniert und das funktioniert im Stock auch nicht. Ja. Das heißt, was dann passiert ist, dass die alte Königin mit einem Teil des Volkes abschwärmt. Ja, ja. Und das sind die Bienenschwärme, die wir jetzt um die Zeit, früher als normal, jetzt schon haben. Weil die Entwicklung im Stock dermaßen rasch und schnell geht, dass die Bienen auch am Platz mitunter brauchen und dann schwärmen sie mit der alten Königin raus und ein Teil bleibt zurück und zieht sich in eine neue.
Und alle diese Produkte, die jetzt in jedem Bienenstock entstehen, primär werden sie ja ein Vorrat für die Bienen.
Genau.
Und wir Menschen haben uns die Bienen eigentlich dienlich gemacht,
ja,
und haben sie in Kästen hinein,
ja,
für so Saison verschoben.
Ja, genau.
Nicht, weil das ist ja nicht unbedingt in einem Naturbereich.
Ja.
Aber es hat ja auch bestimmte Menschen gegeben, die aus Stöcken, aus Baumstämmen Bienenstöcke gemacht haben.
Genau, das sind sogenannte Klotzbeuten, hat man das genannt. Das heißt, da hat man einfach Bäume genommen, innen ausgehöhlt, oder die waren schon hohl, und hat in diese Beuten hat man Bienen hineingegeben und sie so gehalten. So hat man das vor Jahrhunderten eben gemacht. Inzwischen hat man natürlich die Methodik und die Technik ein bisschen geändert, nämlich so, dass es vor allem für den Imker etwas einfacher und handlicher wird.
Man hat
wird.
Diese Rähmchen, und das ist ja alles früher nicht so einfach,
genau,
geschehen. Und man presst da die Platten, habe ich gesehen, wo dann die Bienenwaben aufbauen.
Genau, man macht also Mittelwände, ja, die gibt man schon vorgestanzt rein und die Bienen bauen die eigentlich nur mehr aus. Ja.
Und warum sind die sechseckig? Kannst du da eine Erklärung abgeben?
Ne, die Bienen, also eigentlich sind sie gar nicht wirklich, die Bienen bauen keine sechseckigen Waben, sondern die bauen eigentlich runde Waben.
Ja.
Und was dann eine Biene macht, ist, die schlüpft dann in so eine Wabe rein, heizt sich auf über 40 Grad und dadurch wird das Wachs warm, geschmeidig und passt sich an die benachbarten Waben an und das ergibt dann eine sechseckige Form. Aber wenn man sich, wir können uns das nachher anschauen, wenn man sich eine Wabe genau anschaut, dann sieht man schon noch, dass das eigentlich rund ist, weil die Bienen hineinschlüpfen und mit ihrem runden, ja, Körper
das
die Form machen.
Durch die Temperatur.
Genau.
Und jetzt ist ja das Wachs formbar,
ja,
aber vor allem ist das Wachs gießbar und da hat man dann Tochter draus gemacht, dann hat man also Kerzen draus gemacht.
Genau.
Es gibt ja dann verschiedenste sogenannte Beleuchtungsmittel, die man gehabt hat.
Ja.
Ich habe da eine Erinnerung, wenn man in Wallfahrtsorten vor allem,
ja,
das sieht, oder alte Bilder, wo grob gesagt Schnüre mit Wachs überzogen waren,
ja,
auch mit Pech habe ich mittlerweile,
okay,
gesehen, die man dann als Kirchenlicht in der Bank drinnen gehabt,
aha,
hat.
Okay.
Und in alten Kirchbänken sieht man ja oft so verbrannte Stellen,
ja, ja, genau,
die eigentlich
da,
von daher gekommen sind, dass wieder einmal der Tochter ein bisschen runter ist und,
ja,
die Andacht irgendwie abgelenkt war und plötzlich da eine kleine Brandstelle war.
Ja, genau. Man hat früher das Honigwachs eben für die Kerzen genommen, um in der Kirche eben Kerzen zu haben. Das Honigwachs war aber sehr, sehr wertvoll.
Ja,
sehr wertvoll,
ja,
war das. Und deswegen hat man zum Beispiel in Klöstern es so gemacht, dass man In den sakralen Bereichen, das heißt in der Kirche, in der Kapelle, hat man Kerzen aus Honigwachs gehabt. In den Mönchsbehausungen, sage ich mal, in den Mönchzimmern, hat man es nicht so luxuriös gehabt.
Tierische Fette, dort, oder?
Da hat man tierische Fette verbrannt.
Ja.
Ja, die waren natürlich, haben mehr gestunken, die haben viel mehr gerußt. Ja.
Ja, ja.
Aber für die Mönche war es gut genug.
Ja.
Für den lieben Gott in der Kirche war das Beste nur gut genug und da durften nur
Honigwachskerzen. Wenn man sich vorstellt, dass eine Osterkerze aus Wachs, nicht aus hohes Christus-Symbol gegossen worden ist, da hat man schon allerhand an Wachs gebraucht.
Ja, das war eine Menge und man kann auch nachlesen in alten Schriften, also was da teilweise Klöster an Wachs verbrannt haben wirklich. Also das waren schon erhebliche Mengen und ich glaube dann damals die Imker oder die Zeidler, hießen sie ja früher, die herumgewandert sind, ordentlich zu tun gehabt. Gell?
Der Begriff Zeidler kommt ja auch von irgendeiner Haltung der Bienen.
Genau, nicht? Die Zeidlerei war eigentlich, das war der Vorgänger des heutigen Imkers. Ja. Mhm. Man hat noch keine Beuten gehabt, keine Klotzbeuten. Das heißt, man hat wirklich die Bienen im Wald aufgesucht und hat dann dort die Waben entnommen.
Ja, und der Beruf jetzt und mit den Bienen. Früher war ja der Wachszieher und der Lebzelter eine Personalunion.
Ja, genau. Ja.
Nicht? Und das liest man auch heutzutage noch, dass das so war. Und man hat es eben dann zubereitet in alle möglichen, zu allen möglichen Nahrungsmitteln, beziehungsweise in den reinen Honig. Und ja, man kann nicht sagen ein Hobby, aber eine bestimmte komplementäre Form der Behandlung mit Bienenprodukten ist die Apitherapie.
Genau, die Apitherapie ist eine Medizin, eine Komplementärmedizin, in dessen Rahmen man einfach Produkte des Bienenstocks einsetzt. Das bekannteste ist wahrscheinlich ist Propolis, dass die Bienen ja im Stock erzeugen, weil Propolis einfach dafür bekannt ist, dass es antiseptisch wirkt, das heißt gegen Pilze, gegen Bakterien. Und damit kleiden die Bienen ihren Bienenstock aus, um einfach keine Erkrankungen zu haben im Bienenstock.
Also es ist quasi eine Schutzschicht.
Genau, es ist eine Schutzschicht, mit der sie Dinge auskleiden, aber mit der sie auch Dinge einhüllen, von denen Gefahr ausgehen könnte.
Mhm.
Ja, also wenn sich eine Maus zum Beispiel in einen Bienenstock verirrt und die zu schwer ist, um sie rauszuziehen, dann wird sie einfach in Propolis eingehüllt.
Mhm. Also wird sie mumifiziert? Oder
und genau, du sagst es. Also, das hat man früher gemacht. Die alten Ägypter haben das eben auch verwendet,
ach so,
teilweise, um ihre Mumien da entsprechend zu konservieren.
Ja, na, interessant.
Ja,
ja, und ich habe gelesen, diese Atemluft, die aus dem Bienenstock kommt, beziehungsweise die Luft, die man zum Atmen verwendet.
Ja.
Was ist da der tiefe Sinn dieser Behandlung?
Ja, es gibt die sogenannte Bienenstocklufttherapie.
Ja. Und da gibt es ja bestimmte Geräte, die man aufsetzt.
Genau, da werden Geräte auf den Bienenstock, beziehungsweise auf die Beute, der Bienenstock heißt ja in der Imkersprache Beute, wird das auf die Beute aufgesetzt. Und man kann dann bienendicht, das heißt, da fliegen natürlich keine Bienen in den Patienten rein, man kann dann diese Luft, wird über einen Ventilator abgesaugt und die kann man dann einatmen. Und diese Bienenstocklufttherapie wird gemacht, vor allem bei Patienten, die asthmatische Beschwerden haben zum Beispiel, die machen das sehr gerne. Ja.
Ja.
Oder auch einfach bei Patienten, die entsprechende Allergien haben. Man muss sich das natürlich am Anfang anschauen, weil man verhindern will, wie bei vielen Produkten und auch bei Bienenprodukten, dass die Patienten dann vielleicht einen allergischen Schock bekommen.
Ja, ja, freilich.
Das will man nicht haben. Das heißt, das muss man am Anfang zumindest auf jeden Fall unter Beobachtung machen.
Sehr kontrolliert
machen.
Beobachten.
Genau.
Aber gerade, jetzt bringst du mir als Intensivmediziner gerade auf noch einen ganz anderen Gedanken, wirklich die Gefahr von Bienenstichen.
Ja.
Nicht diese Anaphylaxie, wie man das nennt, die ja wirklich lebensgefährlich sein kann. Erzähl uns da was dazu.
Das Bienengift oder der Bienenstich ist eine Substanz, die wie viele Substanzen Allergien auslösen können. Ne? Es gibt Leute, die haben Wespenallergie, es gibt Leute, die haben Nahrungsmittelallergien und so weiter.
Das kann jedes Fremdeiweiß.
Es kann jedes Fremdeiweiß
quasi Antikörper entwickeln.
Genau, ja. Und normalerweise, sage ich mal, toleriert man einen Bienenstich. Natürlich ist es normal, wenn man jetzt eine Rötung hat, wenn das ein bisschen geschwollen ist, wenn das ein bisschen heiß wird, das ist einfach eine normale Entzündung. Aber eine Anaphylaxie ist einfach eine Überreaktion des Immunsystems, die dann in einen Teufelskreis führt, die dann in schlimmster Konsequenz zum Tod führt.
Ja, aber wenn ich denke an Therapie, da war ich ein Bub. Da bin ich im Pinzgau bei meinem Großvater gewesen, der hat einen Bauernhof gehabt. Mhm. Und wenn die beim Arbeiten, Holzarbeiten, vor allem Schulterschmerzen gehabt haben, dann hat der ein Weinglas gehabt, einen Römer, wie man die bezeichnet, die waren praktisch zum Angreifen.
Ja.
Da hat er zwei, drei Bienen hinein dann und hat die dann angesetzt, an die Schulter gehalten.
Ja.
Okay? Oder das haben sie auch am Kreuz gemacht, quasi als Therapie. Und der hat dann eindeutig gesagt, jetzt geht wieder alles leichter, jetzt kann er wieder arbeiten. Also die Schmerztherapie haben sie das auch verwendet.
Genau, also man kann dieses, das Bienengift dann eben auch therapeutisch einsetzen.
Ja. Ja.
Entweder direkt mit Bienen oder in den Wintermonaten ist man natürlich da ein bisschen eingeschränkt, weil es keine Bienen in der Form zur Verfügung gibt. Das heißt, man kann das mit einem Bienenserum, das man gewinnt, kann man die Patientinnen und Patienten therapieren.
Und es gibt ja auch Salben, wo Bienen...
Genau, es gibt Bienengiftsalbe auch, die kann man also topisch auf die Haut auftragen, ja, vor allem bei rheumatischen Beschwerden wird das gern genommen. Ja. Und also die Breite der Bienengifttherapie ist eine große.
Ja. Ja. Na, und vielleicht noch mal zur Anaphylaxie. Wenn wer bekannterweise stärker reagiert auf Bienen, dann ist es auch wichtig, dass der ein Notfallset zu Hause hat, dass das bei der Hand ist. Das, glaube ich, kann überlebenswichtig sein.
Ja, das kann wirklich überlebenswichtig sein. Also jeder, der in irgendeiner Form eine Allergie hat, eine Wespenallergie, Bienenallergie oder sonstige Allergien, ist gut beraten, wenn er zu Hause entsprechende Vorsorge trifft und sich einen sogenannten EpiPen zum Beispiel besorgt. Das ist eine Fertigspritze, die auch Laien bedienen können.
Die lebensrettend sein kann.
Die injiziert man sich, das ist letzten Endes ist das Adrenalin.
Ja.
Und mit dem Adrenalin kann man dem anaphylaktischen Schock zumindest für eine kurze Zeit die Dramatik nehmen.
Ja. Na, und was ich in meiner Praxis zur Desensibilisierung von Allergikern wirklich verwendet habe, das war die Honigwabe aus der Zeit, wo zum Beispiel Frühblüher waren oder Heu-Spätblüher.
Ja.
Dann habe ich gesagt, Schatz, um eine Wabe beim Imker aus eurer Gegend, wo ihr daheim seid, dass man das dann würfelweise ab dem November, ab dem Dezember würfelweise kaut.
Aha, okay.
Und ich habe da interessanterweise, der Tipp, den habe ich von einem alten, wirklich altgedienten Arzt aus dem Lungau gekriegt, habe ich das weitergeführt und habe tatsächlich bei manchen sehr gute Erfolge gehabt.
Ja.
In Form, dass das nächste Mal, wenn die Gräser gekommen sind, dass die kein Problem gehabt haben.
Oder das weniger waren Allergiker,
Gräserallergiker. Das war bekannt, dass die einen fürchterlichen Heuschnupfen gehabt haben und das hat dann ganz gut geklappt. Also es ist eine Form offensichtlich der Desensibilisierung über die Schleimhäute gewesen.
Ja, also geht auch natürlich, das ist, die Schulmedizin macht das ähnlich, die macht es halt mit Spritzen, gell? Da desensibilisiert man halt mit Spritzen und spritzt dann halt entsprechende Eiweiß- oder Extrakte, um den Patienten zu desensibilisieren. Gut, jetzt zoomt es da ein bisschen. Ich würde sagen, gehen wir vielleicht ein bisschen weg vom Bienenstock, dass die freie Flugbahn haben in die Bienen. Von der Seite sehen wir es ja auch gut, was die eintragen.
Ja, wir müssen sie ja wirklich nicht irritieren, ich zumindest. Dich werden sie ja kennen.
Aber man sieht, was sie da reinbringen. Nicht?
Ja, ja. Ja, das sind fleißige Arbeiterinnen, wie die da kommen und liefern.
Ja.
Aber du hast schon gesagt, man sollte nicht unmittelbar vor dem Bienenstock stehen und nicht hinterm Pferd. Also das sind die gefährlichen Stellen.
Also das mit hinterm Pferd glaube ich, aber das mit den Bienen weiß ich sicher, das ist...
Hinterm Pferd, das
stimmt, glaube ich, oder?
Da habe ich in meiner ärztlichen Tätigkeit etliche Erlebnisse gehabt, wo ich als Arzt oder Notarzt antreten habe müssen, weil die ausgeschlagen haben, weil sie irritiert waren, weil es von hinten wer angegriffen hat und die glaubt haben, da ist irgendein Feindbild oder was.
Und dann schlagen die aus und das schaut manchmal nicht schön aus. Ja. Gell?
Nein, aber bei den Genüssen. In Met haben wir schon angedeutet, das kann ja auch ein wunderbares Geschenk einmal sein, dass man jemanden einen Honigwein oder man kann Honigwein sagen.
Ja, Honigwein kann man sagen,
dass man das bringt, nicht genauso wie immer propagiert, dass man schöne, wertvolle Öle oder gute Gewürze bringt.
Ja.
Nicht? Und dann, also ein guter Lebkuchen aus einer Lebzelterei, das ist da sowas Herrliches.
Ist ein Genuss, Also, so wie du sagst, das spricht natürlich auch ein bisschen sehr an auf die Weihnachtszeit. Ne? Also Lebkuchen ist ja sehr, um die Weihnachtszeit, ist im Advent natürlich sehr beliebt. Und der Met, der Honigwein, der auch warm getrunken werden oder heiß getrunken werden kann, das ist natürlich auch etwas, was sehr gern in der kalten Jahreszeit natürlich getrunken wird. Nicht?
Ja, aber gerade diese Zeit um Weihnachten und im Herbst, das war halt auch die Zeit nach der Honigernte, nicht, wo die Leute das zur Verfügung gehabt haben im höheren Maße.
Ja.
Ich glaube, dass auch daher ganz eine besondere Zeit entstanden ist für die Lebkuchen oder für Sachen mit Honig.
Ja, und ich glaube, das war natürlich auch eine gute Energiequelle natürlich, nicht? Im Winter sich mit den Genüssen des Bienenstocks ernähren zu können. Ne?
Kannst du vielleicht noch irgendeinen Tipp geben in der Anwendung des Honigs zum Süßen? Von der Temperatur, beziehungsweise vom Alter der Kinder?
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Tee süßt mit Honig, würde ich empfehlen, den nicht gleich in den frisch aufgegossenen Tee hineinzugeben. Warum? Im Honig sind auch Enzyme drin, mitunter sehr hitzeempfindliche Enzyme. Und die werden durch diese große Hitze zerstört. Und das wäre schade, wenn man diesen Enzymen einfach den Gar ausmacht.
Ja, dass man einfach die Wirksamkeit ausbremst,
das heißt,
sozusagen.
Ich würde den Tee, wenn ich den Tee zum Beispiel gebe, ich würde den Tee auskühlen lassen, auf eine Temperatur, die für einen noch tolerabel ist, und dann erst würde ich den Honig dazugeben. Also nicht in den brennheißen Tee hineingeben.
Und bei Kindern ist da eine Altersbegrenzung?
Bei Kindern ist Honig insofern eingeschränkt zu empfehlen, weil man hat Angst, was ja durchaus sein kann, dass im Honig sogenannte Sporen drin sind.
Mhm.
Ja, also Sporen sind Krankheitserreger oder Vorstufen von Krankheitserregern, die sehr resistent sind, womit der kindliche Organismus nicht so zurechtkommt. Ja.
Also, dass eine Gefahr ist bei Säuglingen oder Kindern unter einem Jahr.
Genau, deswegen sollte man eigentlich zum Beispiel einen Honig, der wird auch in der Wundbehandlung eingesetzt, zum Beispiel, sollte man jetzt einen normalen Honig nicht auf eine Wunde draufgeben, weil in diesem Honig Sporen drin sein können und die haben natürlich ein leichtes Spiel, durch die Wunde in den Körper einzudringen.
Ja.
Durch intakte Haut kommt das nicht durch. Aber bei einer Wunde natürlich, vorgeschädigter Haut, ist das der Fall.
Und trotzdem ist bei geschwürigen, lang anhaltenden Wunden immer wieder die Empfehlung und die Behandlung mit Honig gegeben.
Ja, das wird auch gemacht und wir machen es im Spital auch. Das ist aber ein sogenannter medizinischer Honig. Das heißt, da sind diese Krankheitserreger, diese Sporen sind deaktiviert worden. Ja? Und dann nimmt man diesen medizinischen Honig und den kann man auf die Wunden dann ohne Sorge draufgeben.
Ja.
Und hat da sehr gute Erfolge damit.
Wir Menschen wissen, wo wir für uns was zum Schnabulieren oder zum Genuss holen. Wo holen sich die
wo
Bienen?
Wo holen sich die Bienen?
Wie ist da die Genuss. Information?
Nämlich in der Stadt.
Ja.
Ja, wo man sich denkt, wo kauft man was? Wo bekommt man was? Ja, die Bienen, die Stadt ist als Bienenstandort gar nicht so schlecht, wie man glaubt. Vor allem im Vergleich zum Land mitunter. Am Land haben wir sehr viele Monokulturen. Das heißt, wir haben in kurzer Zeit ein Überangebot an Pollen zum Beispiel. Raps ist so das klassische Beispiel. Aber der ist dann noch ein paar Wochen weg und dann ist gar nichts mehr da. Und die Diversität in der Stadt ist enorm. Ja. Es blüht eigentlich in der Stadt immer irgendetwas. Ja. Ob das jetzt die Linden sind, ob das die Kastanien sind, Flieder, es gibt immer mehr Dachgärten. Wenn man sieht, sieht man doch den einen oder anderen Dachgarten. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, wo bekommen unsere Stephansdom-Bienen den Honig her? Und haben unseren Honig von einem Labor in Linz analysieren lassen. Und die haben uns bestätigt, dass eben hauptsächlich ein Lindenhonig da drin ist und ein Götterbaumhonig.
Mhm. Ja, ein Götterbaum steht ja,
und da den habe ich gesehen. Genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich eben von dem Götterbaum, ist ein Großteil des Honigs. Aha. Und von einer Linde, es gibt in Wien einen sogenannten Wiener Baumkataster, das ist ein Stadtplan, so wie Google Maps, aber halt von der Wiener Stadtregierung, wo die Bäume der Stadt kartiert sind.
Ja.
Und wir haben uns angeschaut, wo ist die nächste Linde? Und die nächste Linde ist in einem Innenhof hinterm Stephansdom. Und wir gehen davon aus, dass das der Baum ist, wo unsere Bienen den meisten Nektar und damit den Honig machen.
Also das Informationsgeschehen der Bienen ist ja auch so interessant, wenn man da an unseren Nobelpreisträger Frisch denkt.
Ja, ne? Karl von Frisch, ja.
Ja.
Genau. Ne? Der hat 1973 einen Nobelpreis für die Bienensprache oder die Entschlüsselung der Bienensprache bekommen. Und der hat eben entschlüsselt, wie Bienen ihre Nahrungsquellen im Stock, wo es ja dunkel ist, gell, kommunizieren.
Ja. Und das ist für mich sowas geheimnisvoll. Ja. Also Google Maps, was macht das dagegen?
Genau. Also die haben schon seit Jahrmillionen Google Maps sozusagen. Ja. Auf der Bienenwabe oben. Genau. Also unser Honig ist ein regionaler Honig.
Die Heilbehandlung durch Apitherapie ist ja im Prinzip eine komplementäre Methode, eine ergänzende Methode in der Medizin. Wo kann man sowas machen?
Naja, also die Behandlung mit Bienenprodukten, Propolis, Bienenwachs, Honig, wird von vielen Imkern angeboten. Ja, muss man sich mit einem Imker des Vertrauens oder in seiner Region vielleicht einmal in Kontakt treten, vielleicht macht er das. Die Bienengift-Therapie machen wenige. Ja, weil sie doch mit gewissen Risiken behaftet ist. Wir haben vorher über die Anaphylaxie und den allergischen Schock
gesprochen. Ich glaube, es gehört nur in ärztliche, gerade in der Weise, in ärztliche Hände.
Ja, die gesetzliche Lage ist jetzt noch etwas ungeklärt, aber die Bienengifttherapie machen wenig. Ich biete es an, die Apitherapie mit Bienengift, und ist sehr gefragt. Ja, also es gibt viele Patienten, die nachfragen, sie wollen eine Bienengifttherapie haben. Viele kennen die Bienengifttherapie aus ihrer Heimat, aus Rumänien, Bulgarien, wo die Apitherapie viel populärer ist als bei uns. Obwohl die Apitherapie eigentlich ihre Wurzeln im alten Österreich hat.
Ja, freilich, das große Kaiserreich, Königreich, Österreich-Ungarn hat da viele Wurzeln gehabt. Aber was ich trotzdem empfehlen würde, wann wer den Honig als Genussmittel sie holt, den Honig als Genussmittel schenken will, kauft es bei den regionalen Imkern, dass man da schaut,
das auf jeden
dass
Fall.
Die ihren Honig wirklich da verkaufen können, weil es gibt Jahre, die sind besser, es gibt Jahre, die sind schlechter, und es ist wichtig, dass der Honig wirklich weitergegeben wird.
Ja, und man vor allem auch die Imkerei damit ja auch unterstützt und fördert. Und speziell in der EU und in Österreich haben wir ein großes Problem mit den Honigimporten und mit den Falschimporten. Und die umgeht man, indem man einfach einen Honig von einem österreichischen Imker kauft.
Gregor, ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, dass wir mit dir da zwischen die Heidentürme am Stephansdom gehen konnten und da den Bienen zuschauen konnten und über die Produkte der Bienen philosophieren und reden konnten. Es ist eine Freude, wenn man sieht, wie das entsteht, wie das Ganze gedeiht, wie das Ganze einfach für uns Menschen gegeben ist. Und so möchte ich Sie, liebe Zuhörer, verabschieden mit der Empfehlung: Essen Sie einen guten Honig, genießen Sie ein Honigbutterbrot, genießen Sie einen Lebkuchen. Freuen Sie sich des Lebens, denn Gesundheit und Genuss gehören zusammen.
Hans, vielen Dank für deinen Besuch hier am Stephansdom, in den heiligen Hallen des Stephansdoms. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast ein bisschen einen Einblick bekommen. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch jetzt ein bisschen eine Vorstellung, was sind die Bienen, was kann man mit Bienen machen, was machen Bienen, wie können wir als Mensch von den Bienen profitieren, nämlich nicht nur von den Produkten, sondern auch von ihrem Wesen, und bedanke mich für einen Besuch.
Ein alter klösterlicher Spruch ist ja, Apes debemus imitare, wir sollten den Eifer der Bienen nachahmen.
Ja.
Das haben die Mönche als Richtwert bekommen.
Genau, oder wo Bienen sind, da ist auch Gesundheit, sagt man auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche, wie duftende Zirbenbrotdosen oder handgeschmiedete Küchenmesser, findet ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz. Einfach vorbeischauen. servusmarktplatz.com. Werft auch einen Blick in das Servus-Magazin. Darin gibt es jedes Monat regionale und saisonale Rezepte aus dem Alpenraum zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.